Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Simon Wager. In dieser Folge geht es um Kunst und Literatur. Meine Kollegin, KMA-Absolventin Martina Raab, leitet seit diesem Herbst die Öffentlichkeitsarbeit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Zuvor war die Klavierlehrerin 15 Jahre die Leiterin der Musikschule Südheide in Zwölfaching. Die Förderung von jungen Menschen, Musik und das Radiomachen zählen zu den Herzensthemen der Niederösterreicherin. Auch ihr erster Gesprächspartner, Michael Staringer, hat einen guten Blick für Talente. Als Geschäftsführer der Künstleragentur Diabelli Management arbeitet er mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bereich Musical und Unterhaltung. Gegründet hat er die Agentur bereits 1992. Als seine größten Interessen bezeichnet der einstige ORF-Radio Niederösterreich-Moderator Musicals, Reisen und Menschen kennenlernen. Auch ein zweites Zitat macht neugierig. So erklärt Staringer im Gespräch mit Martina Raab, warum für ihn mit einem Nein im Verhandlungsprozess der Spaß erst anfängt. Zunächst geht es aber um digitale Medien, Castings und Playlists. Ein Blick hinter die Kulissen einer Künstleragentur.
Musik begleitet viele von uns den ganzen Tag. Meist über Kopfhörer oder im Auto. Haben Sie zum Beispiel auf dem Weg hierher Musik gehört? Und was haben Sie derzeit auf Ihrer persönlichen Musikplaylist und warum?
Ich habe keine. Weil Musik ist für mich etwas, was ich nicht gerne nebenbei höre. Also wenn ich Musik höre, dann möchte ich konzentriert dabei sein. Daher höre ich es im Autoradio eigentlich wenig. Ich höre manchmal gerne Radio Niederösterreich, weil ich dort 20 Jahre moderiert habe und gerne die Ex-Kollegen höre. Aber sonst habe ich eigentlich keine Playlist wie die meisten Leute.
Sie sind Inhaber der Künstleragentur Diabelli Management. Wie würden Sie Ihr Jobprofil beschreiben? Was sind Ihre Hauptaufgaben und Tätigkeiten?
Ich beschaffe Jobs für Sängerinnen, Sänger, Regisseure, Regisseurinnen, Komponisten, Komponistinnen, Choreografen, Choreografinnen.
Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Ich bin gerne in der Früh im Büro und mache die ganzen Sachen, die man halt machen muss, Rechnungen und diese Geschichten. Und am Nachmittag treffe ich mich dann gerne mit Leuten. Das ist so, wenn ich in Wien bin. Ich bin sehr viel unterwegs, aber dann ist es ähnlich. Nur durch die Zeitverschiebung dann vielleicht anders.
Und was bereitet Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Freude?
Die richtigen Leute zusammenzubringen. Wenn es zum Beispiel neue Projekte gibt, ich habe jetzt gerade ein neues Projekt begonnen, wo eine Frau ein sehr klassisches Thema, eine Komponistin, ein klassisches Thema zum Musical macht, aber durch die Perspektive einer Frau, nicht immer wie die Männer. Und das finde ich einfach total spannend. Und da habe ich ihr dann den richtigen musikalischen Leiter, meiner Meinung nach, dazu gebracht. Dann haben sie so einen kleinen Workshop gemacht und da habe ich ein paar Sänger empfohlen und Sängerinnen, die sie dann genommen hat. Und solche Sachen machen mir wahnsinnig Spaß.
Sie haben schon angesprochen, Netzwerken scheint ein großer Bestandteil Ihres Berufs zu sein. Welche weiteren Fähigkeiten braucht man als Manager?
Ich glaube, man muss gut mit Menschen umgehen können und das auch mögen. Ich bin einer, der gerne mit Menschen zu tun hat. Ich versuche immer, wenn es um Herausforderungen geht, mich in die Schuhe der anderen Person zu versetzen. Und dann denke ich mir, wie würde ich gern behandelt werden? Und so kommt man ziemlich weit.
Worauf sind Sie persönlich am meisten stolz im Hinblick auf Ihre berufliche Laufbahn?
Ich vertrete Frank Wildhorn, den Broadway-Komponisten, und habe für ihn einige Welturaufführungen zusammengebracht, sprich, dass er die schreiben konnte. Und wenn ich dann in so einem Stück von Graf von Monte Cristo zum Beispiel, was eines dieser Werke war, in Korea sitze, und das hat begonnen in der Schweiz, das macht einen schon ein bisschen stolz.
Auf der Website Ihrer Agentur ist über Ihre Arbeit zu lesen, beim ersten Nein fängt für mich der wirkliche Spaß an. Würden Sie diese Zeilen für unsere Hörerschaft näher erläutern?
Naja, was ich tue, ist Menschen vermitteln und dann Verträge verhandeln. Und da hört man halt oft vom Produzenten Nein. Und da fängt es dann an, interessant zu werden. Wie weit kann ich gehen mit der Sache? Da ist natürlich viel Erfahrung dabei. Ich beginne meistens schriftlich über E-Mails, dass man das auch alles dann schriftlich hat. Und dann gibt es einen Punkt, wo ich sage, jetzt muss ich anrufen. Und dann melde ich mich dort telefonisch und die sind meistens sehr überrascht, weil sie es nicht gewohnt sind. Wenn ich dann die Stimme auf der anderen Seite höre, dann kann ich eine Person besser einschätzen, wenn ich sie nicht kenne. Und dann spüre ich, wie weit kann ich jetzt gehen. Das macht es interessant.
Was war Ihre bisher größte Herausforderung?
Wir haben dem Frank Wildhorn die Möglichkeit verschafft, seine erste große Symphonie zu schreiben. Im Moment schreibt er die zweite. Und die haben wir dann mit einem Geldgeber, der ein reicher Mensch ist, der einfach Geld in Kultur investieren will. Dank dem haben wir es geschafft, die Welturführung mit den Wiener Symphonikern zu machen und auch die CD davon.
Sie selbst haben Kunstschaffende aus verschiedensten Genres aus aller Welt unter Vertrag. Aus welchen Sparten stammen Ihre Klienten, Klientinnen?
Sänger, Sängerinnen, Regisseure, Choreografen, Lichtdesigner und Übersetzer.
Und wie wird man in Ihre Kartei aufgenommen? Beziehungsweise wie geht das weiter? Welche Kriterien muss ein Künstler, eine Künstlerin dafür füllen? Und wie wählen Sie aus?
Also ich muss von der Person überzeugt sein. Auf der Bühne muss sie mich ansprechen. Das heißt jetzt nicht nur gut aussehen und gut singen, weil es gehört mehr dazu, als gut zu singen. Es gehört dazu, dass man berührt wird vom Gesang. Manchmal oft ohne die Sprache zu verstehen. Das ist einfach etwas, das kann man nicht beschreiben. Und solche Leute suche ich und ich versuche dann immer eine Langzeitbeziehung, und ich nenne es Beziehung, weil es eine ist, aufzubauen und jemanden von ziemlich jung aus der Schule die ganze Zeit zu begleiten und ein bisschen die Karriere, den Weg vorzugeben oder mit der Person zu finden.
Was bieten Sie Kunstschaffenden an? Welche Leistungen erhalten diese dafür?
Ich bringe sie mit Leuten zusammen, die meiner Meinung nach für sie gut sind. Ich verhandle die Verträge und ich bin beratend da, wann sie mich brauchen.
Wir leben in einem Zeitalter der digitalen Medien. Ein Konzert- oder Musicalbesuch ist in Zeiten wie diesen nicht etwas, das sich alle Menschen erfüllen bzw. leisten können. Auf der anderen Seite freuen sich gerade YouTube-Videos großer Beliebtheit, gerade bei jungen Menschen. Hat sich das Konzert-Musical-Publikum innerhalb der letzten Jahre verändert?
Das ist schwer für mich zu sagen, das müsste eher ein Produzent sagen. Ich glaube nicht so wirklich, die Medien haben sich sehr verändert. Das heißt, YouTube kann für Künstlerinnen ein großes Problem sein, weil da Sachen mitgeschnitten werden, wenn du auch mal einen schlechten Tag hast und das ist dann für ewige Zeiten im Internet. Und mir ist es mal passiert, dass ich mit einem bekannten Produzenten in seinem Studio gesessen bin und der mir gesagt hat, wer von deinen Leuten würde jetzt passen für mein nächstes Musical? Habe ich ein paar Leute vorgeschlagen und der ist dann sofort auf YouTube gegangen und hat dann Sachen angehört. Und da war von einer sehr bekannten Künstlerin ein Video drauf, wo sie einfach nicht gut gesungen hat, die hat einen schlechten Tag gehabt. Und ich gesagt, naja, die wird es nicht werden. Und da saß ich zum Glück dabei und habe ihm dann sagen können, also die Frau kann das super singen und viel besser. Also YouTube ist ein zweischneidiges Schwert, wie die meisten Sachen.
Haben Sie auch junge Talente unter Vertrag? Also ist Ihre Agentur auch für Newcomer offen?
Total. Das ist das Interessante, wenn du von Anfang an mit ihnen dabei sein kannst. Bestes Beispiel ist der Moritz Mauser, der Hauptdarsteller in Rock Me Amadeus ist. Der war 22, wie er die Rolle bekommen hat. Das ist eine der größten Rollen, die es gibt im Moment. Und hat während dem ersten Jahr, der ersten Laufzeit, noch das Studium abgeschlossen nebenbei.
Und was würden Sie jungen Menschen raten, die aufs Podium oder auf die Bühne wollen?
Sei du selbst, versetz dich in die Schuhe des anderen, sprich, wer keine Diva. Meist ist das nur Unsicherheit. Und ich sage den ganz Jungen immer, wenn du das Glück hast, in einen Final Callback zu kommen, die letzte Audition-Runde, da sind nur mehr gute Leute da. Und dann bist du mit zwei anderen, drei anderen, die genauso gut sind wie du. Und du bist kompliziert, die anderen sind es nicht. Was glaubst du, welcher Regisseur, welcher musikalische Leiter, mit wem wird der arbeiten wollen in den nächsten 6 Wochen? Mit der komplizierten, die gut ist, oder mit der einfachen, netten, die gut ist? Die Antwort, glaube ich, gibt sich von selber.
Castingshows sind gerade bei Jugendlichen, bei jungen Menschen sehr beliebt. Viele träumen vom Entdecktwerden und vom großen Ruhm. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein möglicher Weg aufs Podium?
Ja, ist es. Nur ist die Castingshow ziemlich trügerisch, weil es nicht um die Leute geht, die in der Castingshow sind, in Wahrheit. Es geht um, unter Anführungszeichen, gutes Fernsehen. Und das heißt für die Fernsehmacher Emotionen. Das heißt, die bringen die oft in Situationen, wo sie emotional werden. Wenn sie zu weinen anfangen, wird das ist, was die Einschaltquoten bringt. Und es geht weniger oft um Singen. Es ist eine Möglichkeit, entdeckt zu werden, absolut. Aber dieser Ruhm verblasst, gerade in Österreich, das ein kleines Land ist, innerhalb von 6 Monaten weiß keiner mehr, wer das ist. Wissen Sie, wer letztes Jahr den Song Contest gewonnen hat? Eben.
Welche Kompetenzen sollte eine Künstlerpersönlichkeit mitbringen, um ein Star zu werden? Abgesehen jetzt von den fachlichen Fähigkeiten, vom fachlichen Know-how.
Ausdauer. Nicht aufgeben. Weil in deiner Karriere hörst du mehr Neins als Ja's. Man muss immer wieder vorsingen. Die Leute glauben, wenn du mal einen Hit hattest, geht's dann so weiter. Ist nicht so. Du musst dich immer wieder neu beweisen. Umgänglich sein ist sehr wichtig. Deine Seite vom Business auch zu verstehen ist wichtig, weil so kannst du beurteilen, Und Repertoirewissen ist wichtig. Also für Musical, was mein Bereich ist, ist es wichtig für die Jungen, die gerade aus der Schule kommen, zu wissen, was ist auf dem Markt, welche Stücke sind, weil dann wissen sie auch, was wird für mich passen. Viele wissen das überhaupt nicht.
Gab es einen bestimmten Schlüsselmoment in Ihrem Leben, als Sie dachten, ich werde Manager, ich gründe eine Künstleragentur?
Da bin ich reingerutscht, weil mein Mann war der originale Altdeuteronomus in Cats von 83 bis 90. Alle unsere Freunde waren Leute aus Cats aus der Zeit und da waren immerhin Leute wie Pia Dawes dabei, Steve Barton dabei, Ute Lemper dabei. Wie dann diese 7 Jahre vorbei waren, habe ich einfach viele Leute gekannt, weil die unsere Freunde waren. Und mein Mann wollte aber nicht mehr singen und ich habe das nie gehört und habe immer versucht, ihm neue Jobs zu beschaffen. Habe das dann einfach, bin ich so reingerutscht und irgendwann hat mich die Pia angesprochen und hat gesagt, könntest du mein PR-Manager werden? Sag ich, was ist das? Das war vor Elisabeth, da war sie nicht bekannt. Jetzt erklärt sie mir, das sind die Menschen, die uns in den Medien halten, wenn wir in keiner Produktion sind. Dann habe ich mit dem begonnen, mit ihr. Wir hatten beide das Glück, dass das Erste, was wir gemeinsam gemacht haben, Elisabeth war, was halt ein Riesenhit geworden ist. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das nicht so interessiert, die Leute in den Medien zu halten, sondern mehr Verträge zu machen. Und der Zweite, der auch ein Freund von uns war Steve Barton, der war im originalen Cats in Wien, der Monkostrap. Und der ist dann halt durch Phantom der Oper in London und am Broadway, der Raoul, sehr bekannt geworden. Und den habe ich dann quasi zurückgeholt, als in Schöne und das Biest frei wurde in Wien. Und das war mein erster Vertrag, gemeinsam mit seiner Agentur in London.
Sie waren auch als Radiomoderator tätig. Wie kam es dazu?
Ich habe bei uns in der Pfarre, haben wir bei so einem Pfarrabend eine Parodie auf das Nachtjournal im Radio gemacht. Und durch Zufall saß da, was ich nicht wusste, die Ilse Vögel, danach hat sie Oberhofer geheißen, das war eine der Hauptmoderatorinnen in den 80ern dort. Und die hat mich gefragt, ob ich sowas machen will. Und ich habe Nein gesagt, weil ich eigentlich Priester werden wollte. Und als ich das dann aufgegeben habe, aus vielen Gründen, habe ich sie angerufen und habe gesagt, könnte man da vielleicht noch mal drüber reden? Und so bin ich dann zu Ö1 gekommen am Anfang. Da gab es eine Vormittagssendung jeden Freitag, Wissen auf Abruf, und da war ich einer der Moderatoren.
Spielen Sie eigentlich selbst auch Musikinstrumente oder singen Sie selber? Und wollten Sie eigentlich schon mal selbst auf einer Bühne stehen?
Ich habe klassische Gitarre gelernt. Ich war so in einem, damals hat es geheißen, musisch-pädagogisches Gymnasium, wo du ein Instrument als Hauptfach nehmen musstest. Mein Lehrer damals wollte, dass ich das studiere, aber nachdem ich dann gehört habe, glaube ich, dass man da 8 Jahre studieren muss und was hat man dann, habe ich das nicht gemacht. Ja, ich war in einer Band, auch in der Pfarre, und habe das ziemlich lange gemacht. Auf die Bühne zieht es mich überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich nicht auf der Bühne bin, obwohl ich habe lange moderiert und habe viele Veranstaltungen moderiert. Aber da bin ich nicht wie viele der Ex-Kollegen, die einfach raufzieht. Das habe ich nicht. Ich muss nicht bekannt sein.
Sie haben bereits einige Musicals erwähnt. Gibt es auch ein Musical, das Ihnen persönlich besonders nahe steht? Und falls ja, aus welchem Grund?
Also abgesehen von denen, die Frank Wildhorn geschrieben hat und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die gefallen mir alle, weil ich da halt irgendwie beteiligt war. Aber Les Miserables mag ich total, weil es mich einfach musikalisch sehr berührt.
Sie sind als Manager und auch Producer rund um die Uhr beschäftigt, sind viel unterwegs und reisen aus beruflichen Gründen. Was sind Ihre nächsten Projekte und Aufgaben?
Frank Wildhorn hat die erste Symphonie geschrieben, die Donausymphonie, die wir im November 22 im Musikverein mit den Wiener Symphonikern uraufgeführt haben. Auch eine CD aufgenommen. Jetzt schreibt er gerade die zweite Symphonie. Und auch die wird mit den Wiener Symphonikern uraufgeführt und wir nehmen im Jänner eine CD auf. Parallel dazu haben wir gerade eine Produktion mit ihm, auch eine Welturaufführung, ein Musical über Einstein, Albert Einstein. Das ist am 1. März in St. Gallen in der Schweiz, kommt das zur Uraufführung. Ja, das sind zwei der näheren Sachen, aber es gibt viele andere.
Zum Thema Musical, gerade diese Genre hat innerhalb der letzten Jahrzehnte eine große Entwicklung durchgemacht und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit beim Publikum. In welcher Richtung entwickelt sich gerade das Musical aus Ihrer Perspektive?
Ich habe gerne bei einem Musical, dass man Melodien im Kopf behält. Das ist im Moment nicht so der Fall, finde ich. Es sind sehr viele Jukebox-Musicals, wie man die so nennt, intern, wo halt Hits verbraten werden zu einer Show. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Trend, weil in Amerika, in London, kam da ein Juliet, das so eine mit Augenzwinkern Betrachtung der ganzen Shakespeare-Geschichte ist und wie er Romeo und Julia schreibt. Es kommt jetzt auch nach Deutschland, das ist aber auch ein Jukebox-Musical. MJ ist ein Jukebox-Musical über Michael Jackson. Also es ist eine ziemliche Richtung, aber ich glaube, das wird auch wieder weniger werden.
Sie haben ja schon einige Musicals erwähnt. Gerade in Wien sind ja Mozart, Elisabeth besonders populär geworden und haben sich ja auch in den asiatischen Raum sehr verbreitet und sind dort sehr groß gefeiert worden. Hat das einen bestimmten Grund, dieser Bezug auf historische Persönlichkeiten, die quasi ja ein tolles Musical werden?
Ich komme gerade aus Shanghai von Elisabeth. Sowas hat man hier noch nicht gesehen, was dort die Fans aufführen. Also da stehen 200-300 Leute am Bühnentürtel nach der Show, um die Autogramme zu bekommen. Das hat begonnen in Japan. Da gab es ein Rieseninteresse, was die österreichische Monarchie betrifft. Und das hat sich dann fortgesetzt in die anderen asiatischen Länder. Also Korea ist da riesig, jetzt kommt China dazu. Wobei ich meine, wenn ich China meine, Shanghai und Peking. Ich bin in Shanghai in einem Café gesessen, das heißt, ich gehöre nur mir.
In Linz fand vor kurzem die europäische Erstaufführung des Musicals Wonderland von Frank Waldhorn statt. Was ist für Sie gerade das Besondere in diesem Musical, jetzt mal abgesehen, ich sage mal, von der Inszenierung, von dieser Art, das als Computerspiel zu sehen, was mich halt persönlich sehr fasziniert hat?
Für mich ist das die Vielseitigkeit seiner Musik, weil da sind so viele verschiedene Stile drin und das finde ich einfach sehr faszinierend bei Wonderland. Und dass es eine breite Schicht anspricht, das ist was für Kinder und das ist was für Erwachsene.
Waldhorn hat wie kaum ein anderer die Geschichte des Musicals geprägt. Musicals wie Der Graf von Monte Cristo, Jekyll and Hyde, Dracula oder Rudolf sind aus dem Musical-Repertoire nicht mehr wegzudenken. Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit ihm aus? Bringen Sie auch Ihre Ideen mit ein, in Bezug jetzt auf die Machbarkeit oder Realisierung?
Ich bringe meine Ideen manchmal ein, wenn ich ein Thema finde, wo ich mir denke, das könnte für ihn sein. Er sagt immer, das singt für mich oder es singt für mich nicht. Insofern schon, bei Monte Cristo war das zum Beispiel so, weil da wusste ich, es gibt einen Produzenten in der Schweiz, der will Monte Cristo machen. Ich wusste, Frank wird das gerne machen. Und so habe ich die zwei dann zusammengebracht und hatte noch das Glück, dass Franks Lieblingssänger in Europa, der Thomas Borchardt ist, der ein Künstler ist. Und dann konnten wir das Paket so schnüren, dass er das für Thomas geschrieben hat, die Hauptrolle.
Vor Jahren gab es auch die Formate an den Vereinigten Bühnen wie Leading Ladies, Leading Men. Mich persönlich als Pianistin hat das natürlich total fasziniert. Ich habe dann mal auf YouTube das Klavierkonzert von Steve Barton im Hilton geschaut und war total fasziniert. Wie sehen Sie das in Bezug auf die Arrangements? Braucht ein Sänger, eine Sängerin derzeit ein großes Orchester hinter sich oder kommt wieder eine, ich sage mal, eine Rückbesinnung auf dieses Einfache, auf dieses vielleicht auf das Klavier oder auf andere Instrumente reduzierte?
Ich finde, es geht genauso mit einem Klavier wie mit einem großen Orchester. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Sänger haben es gerne mit großem Orchester, weil wie oft hast du die Chance, das zu machen? Das ist die eine Geschichte. Mit Klavier, glaube ich, ist es schwer in einem großen Haus oder schwerer. Ist schön in einem kleinen Rahmen, weil es einfach intimer ist. Ne?
Ist es eigentlich nach wie vor so, dass gerade in Wien ein Live-Orchester auf der Bühne ist? Hat man wahrscheinlich an anderen Häusern nicht in dieser Form.
Das Orchester in Wien ist selten gut. Das ist so gut, dass Andrew Lloyd Webber das Konzeptalbum, die Konzeptsingle von Aspects of Love mit den Wienern aufgenommen hat. Also die haben in London gesungen mit Michael Ball und allen, aber die VBW-Leute haben das hier aufgenommen.
Würden Sie selbst auch mal gerne ein Musical mitschreiben?
Nein. Schuster, bleib bei deinem Leisten.
Was wünschen Sie sich für das Genre-Musical für die Zukunft? Denken Sie, dass auch die KI in diesem Bereich deutlich Einfluss nehmen wird? Und falls ja, in welcher Form?
Die ist schon ein großes Problem, weil einfach du Sachen schreiben kannst im Stil von und dann das schwer zu unterscheiden ist. Also das ist rechtlich, kann ein Riesenproblem werden. Als Thema im Musical gibt es das noch nicht, aber das wird gerade wahrscheinlich geschrieben.
Was macht für Sie die Faszination an Ihrem Beruf aus?
Die Zusammenarbeit mit Menschen. Und ich habe wirklich vereinen können, was ich gern mache. Ich habe Musicals gern, ich reise gern, lebe zum Glück in einer Zeit, wo ich das machen kann, egal wo ich bin, ob ich jetzt in Wien bin oder in Shanghai oder in Amerika, ist vollkommen egal, solange ich Internet und Handy habe.
Sie wirken, als wären Sie ständig mit Gedanken an verschiedensten Projekten. Haben Sie überhaupt Zeit, dass Sie wieder bisschen mehr Ruhe auch tanken? Wie tanken Sie Energie?
Drehe einfach das Handy ab und bin zu Hause mit meinem Mann und dann ist es einfach sehr ruhig und das ist sehr gut.
Als zweites Gusto-Stückerl spielen wir heute einen Ausschnitt aus einem Beitrag, den Martina Raab im Sommer gestaltet hat. Dafür hat sie Bestseller-Autorin Martina Parker vors Mikrofon gebeten. Im Sommer 2024 erschien der fünfte Teil ihrer Gartenkrimiserie Eintunkt. Vor der Karriere als Schriftstellerin war sie Journalistin bei der Zeitung Wienerin und leitete die Ressorts Beauty, Essen und Trinken. Was sie mit den beiden Berufen verbindet und wer die Lieblingsfigur aus ihrer Krimireihe ist, das erzählt sie Martina Raab.
Also ich denke, ein journalistischer Background hilft auf alle Fälle, wenn man Bücher schreibt. Also man weiß als Journalist einfach, wie man mit Worten umgeht. Man weiß, wie man einen Spannungsbogen setzt. Man weiß, dass man Füllwörter vermeiden sollte. Also man hat natürlich ein handwerkliches Grundrüstzeug. Aber ich denke, der größte Hemmschuh beim Bücherschreiben ist einfach diese Angst, es nicht gut genug zu machen, es nicht fertig zu bringen, nicht zu wissen, wie man da jetzt herangehen soll. Und Grundweisheiten haben mir unglaublich geholfen und die rufe ich jetzt noch ab. Man kann eine Geschichte auf verschiedene Arten erzählen. Das zweite ist, ich sag's auf Englisch jetzt, if you wanna write a good story, write a bad story and then fix it. Das nimmt so ein bisschen diese Angst vor der Perfektion, dass man denkt, man darf erst den Satz tippen, wenn er perfekt ist, weil das ist absoluter Unsinn. Man muss eher so eine Sandkiste vollschaufeln, ja, und dann fängt man an, erst aus diesem nassen Sand die Sandburg zu bauen.
Man kennt sie als Bestsellerautorin unter dem Namen Martina Parker. Ist das ihr richtiger Name? Oder haben Sie eventuell auch bereits unter einem Pseudonym Bücher verfasst?
Also Martina Parker ist mein richtiger Name. Ich bin mit einem Engländer verheiratet. Daher dieser englische Nachname. Ich denke, dass quasi auch ein Autor eine Autorenmarke ist. Und wie soll ich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, also die Leser und Leserinnen heutzutage, durch die sozialen Netzwerke, man ist so nahbar geworden. Ja, die wollen auch den Menschen hinter den Büchern erfahren und kennenlernen und mit dem in Kontakt treten. Und ich denke, ein Pseudonym würde da nur eine unnötige Barriere oder einen Schranken aufbauen.
Was muss ein Buch aus Ihrer Sicht haben, um zum Bestseller zu werden?
Puh, also ich glaube, wenn es dafür eine Formel gäbe, würden Verlage und Autoren alles dafür zahlen, ja. Also ich kann jetzt einmal aufzählen ein paar Parameter, die absolut unbedingt notwendig sind, damit es überhaupt eine Chance hat, ein Bestseller zu werden. Also es muss natürlich eine Geschichte sein, die sehr, sehr viele Menschen anspricht und gefällt. Ja, also ein nischiges Thema wird natürlich, so toll es vielleicht auch ist, niemals ein Bestseller sein. Du musst auch das Glück haben, dass du einen Verlag findest oder halt im Self-Publishing dieses Wissen mitbringst, wie du diese Geschichte am besten auch zu einem Gesamtprodukt macht. Es muss der Titel passen, es muss das Cover passen, es muss einfach eine runde Geschichte sein. Der größte Hemmschuh ist, es einmal den Durchbruch zu schaffen. Denn, also ich kann jetzt nur ein paar Zahlen sagen, von allen Menschen, die überlegen, ein Buch zu schreiben, machen es nur 5 bis maximal 10%, dass sie überhaupt beginnen. Von denen, die beginnen, sind es wiederum genauso wenige, die sie überhaupt fertig schreiben. Von denen, die es fertig schreiben und an einen Verlag schicken, ist das Auswahlverfahren so, ein Verlag bekommt im deutschsprachigen Raum am Tag zwischen 3 und 5 Manuskripte und wählt am Ende des Jahres 0 bis 3 neue Autoren aus. Und wenn man dann diesen begehrten Verlagsvertrag hat, ja, ist es immer noch nicht gesagt, dass es so bleibt. Denn im schlimmsten Fall, also das war auch öfters passiert ist, das Buch kommt raus, es performt nicht, der Verlag sagt, okay, vielleicht noch eine zweite Chance und dann hat man den Verlag wieder los. Ja. Also es ist in den Verlagsprogrammen so, dass meistens 5% der Autoren eigentlich das Geld hereinschaufeln und die restlichen Bücher, die halt so gerade so kostendeckend bis nicht kostendeckend sind, mitziehen. Und das ist so ein beinhartes Geschäft. Ich glaube, das kann man nur mit der Musikbranche vergleichen. Ja. Auch im Buchhandel ist es so, dass der meiste Umsatz mit sehr, sehr wenigen Titeln gemacht wird. Ja. Es gibt eben die paar Bestseller, die besorgen den gesamten Umsatz im Buchhandel, der übrigens auch zu 50% in den 5 Wochen vor Weihnachten passiert. Du schaffst es als Neuautor eigentlich kaum, dass dich der Buchhandel wirklich im großen Stil einkauft. Bei mir war das große Glück, also mein erstes Buch Zurgerost war ja bereits ein Bestseller, dass es ganz, ganz stark Leserinnen getrieben war. Also ich habe ja mein Buch interaktiv geschrieben. Das war so, ich habe während der Pandemie begonnen. Mir war so unglaublich langweilig allein zu Hause. Weißt du, man durfte damals nicht rausgehen und so. Und ich bin halt gesessen und habe getippt. Und bin dann auf Facebook und Instagram, habe ich eine Seite gestartet und habe Leute mitentscheiden lassen zu so kleinen Entscheidungen. Was für ein Auto fährt die Figur? Wie heißt der Hund? Hat der jetzt eine Katzenhaarallergie oder einen Ordnungstick? Und die Leute, denen hat das so gefallen, ja. Und als dann das Buch herauskam, hatte ich natürlich bereits eine Community und diese Leute sind dann zu meinem großen Glück aktiv in die Buchhandlungen gegangen und haben nach dem Buch verlangt. Und dadurch bekam es natürlich einen unglaublichen Drive. Und ja, ich werde bis heute eben weiterempfohlen. Und ich glaube, Mundpropaganda ist halt auch ein ganz, ganz großes Erfolgskonzept.
Ihre Bücher und Lesungen sind als Gartenkrimis bekannt. Was kann sich die Leser und Hörerschaft darunter vorstellen? Beziehungsweise was erwartet einen?
Das ist ein Gartenclub im südlichen Burgenland. Unterschiedliche Personen sind da von der Typologie her Mitglieder. Und die Reihe ist so aufgebaut, dass in jedem Buch eine andere Figur ermittelt. Und ja, dann das nächste, das jetzt am 9. August erscheinen wird, Eintunk, da geht es dann um Winzer und Weininvestoren und um ein ganz berühmtes Festival im Burgenland, das Picture On. Und mir macht es halt einfach so Spaß, diese Welten zu erfinden. Und aber natürlich der Gartenclub, das sind alle Mitglieder im Gartenclub, der ist ganz stark präsent. Es wird alle paar Kapiteln, gibt es ein Gartenkapitel und da wird dann ein Hochbeet gebaut oder Kompost angelegt, ein blaues Beet gepflanzt. Also die machen dann immer so typische Tätigkeiten und ja, mir gefällt das. Ich habe den Background auch insofern, ich bin Kräuterpädagogin und habe auch einen Kurs gemacht über die Arche Noah zum Thema seltenes Saatgut, Sortenraritäten.
Wie darf man sich Ihre Arbeit an einem Krimi vorstellen? Haben Sie von Anfang an das Handlungsgerüst und die Personen im Kopf oder gesellen sich dann nach und nach Personen dazu und die Handlung nimmt spontan ihren Lauf?
Also in meiner Branche sagt man immer, es gibt zwei Arten von Schreiber oder Schreiberinnen, die Plotter und die Panzer. Die Plotter sind quasi die schwedischen Architekten, die wirklich ein komplettes Gerüst zusammenstellen und genau wissen, wann welcher Handlungsstrang, welche Zeitebene, welcher Zeitstrang und dann das nur ausfüllen. Und die Panzer, das kommt von Pants, also auf den Hosen auf Englisch, am Hosenboden sitzen, die machen das eher Freestyle. Und ich denke aber, dass die meisten Autoren irgendwie dazwischen sind. Auch ich, also ich bin eher Panzer als Plotter, was vielleicht damit zu tun hat, dass ich auch mit Excel nicht so wahnsinnig gut bin. Und ja, ich habe so eine grobe Idee, wo das Ganze hingehen soll, schreibe dann für mich selber ein Exposé. Das ist zwischen einer Dreiviertelseite und eineinhalb Seiten lang. Und dann lege ich aber los und zumeist hat das Ergebnis dann wenig damit zu tun oder nur mehr marginal damit zu tun, was ich mir ursprünglich ausgedacht habe, da ich sehr oft die Figuren, die Handlung einfach übernehmen lasse. Also ich gehe in einen Dialog rein, gehe da abwechselnd in den Kopf der einen Person, den Kopf der anderen Person und lasse die reden und oft überrascht mich selber, was dann als Antwort kommt von dieser jeweiligen Figur. Und dann denke ich mir, oh, das hat's nicht wirklich gesagt, oder? Und dann schreibe ich es aber trotzdem mit. Und das passiert dann recht bald. Ich sehe so einen Film und schreibe mit.
Im Fokus Ihrer Werke stehen starke Frauenfiguren. Gibt es eine Person, in der besonders viel von Martina steckt, beziehungsweise der Sie sich besonders verbunden fühlen? Und falls ja, wieso?
Ja, interessanterweise denken die meisten, dass ich mich mit der Vera identifiziere, da diese Figur auch Journalistin war. Nachträglich würde ich das jetzt auch ändern, da ich mich mit der Vera eigentlich gar nicht so stark identifiziere. Also das ist eine sehr vernünftige, reflektierte, liebe Person. Also nicht, dass ich jetzt nicht lieb bin, aber die sehr mit ihrer Mutter kämpft und mit ihrer Tochter und mit ihrem Ex-Lover und sie eigentlich für meine Ansprüche zu viel gefallen lässt von all diesen Figuren. Ich glaube, ich bin eher die Oma Hilda. Also für die Bücher nicht kennen, die Oma Hilda ist diese resolute, goscherte, ein bisschen besserwisserische Oma, ja, die jeder hat oder die jeder kennt oder die jeder ist, ja. Und die bringt mich so zum Lachen. Ich finde, die hat so einen lustigen Humor und die lässt sich von niemandem was gefallen. Das gefällt mir irgendwie sehr. Aber ganz allgemein denke ich, dass natürlich in jeder Figur steckt der Autor oder die Autorin, ja. Also man lebt sich ja auch über irgendwelche bösen Figuren als Böses aus, so. Also, oder auch nicht, ja. Also zum Beispiel, ich glaube, ich würde niemals eine Figur erfinden, die foltert oder Kinder quält, ja. Das würde ich einfach nicht tun. Das widerstrebt mir so dermaßen, dass das bei mir nicht passiert. Also kann ich alle beruhigen. Also es gibt ja auch oft Leute, die sagen, ja, also Frau Backer, ich mag überhaupt keine Krimis, aber ernere mag ich. Und das ist vielleicht auch deswegen, weil sie schauen, also der Fokus ist eher aufs Leben. Und wie die Leute leben, das schrammt alles so haarscharf an der Wahrheit vorbei, wie es am Land so ist mit dem Leben und mit dem Leben lassen. Natürlich passieren Verbrechen, es sind ja Krimis, aber sie stehen nicht so im Hauptfokus und ich schlachte das auch nicht so aus. Also diese Schlachtplatten, wo alles Blut und Folter und furchtbar, die gibt es bei mir nicht.
Das war ein Ausschnitt aus unserem Sommerinterview mit Martina Parker. Das ganze Gespräch ist unter www.kma.at nachhörbar, ebenso wie auch alle anderen Radio Werklang-Sendungen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.